Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Die Chancen der Zukunft. Biotech, Industrie 4.0, Internet of the Things and more im Vontobel Channel.
Mein Name ist Heiko Geiger von Vontobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
Chinas Wirtschaft schwächelte im Juli. Die Zentralbank senkt den Zins. Ja, das ist die aktuelle Meldung von heute Montag und das haben wir uns zum Anlass genommen, heute uns mal über China genauer zu unterhalten. Die chinesische Wirtschaft wächst langsamer als von Analysten erwartet. Heiko, wie sieht es denn um die chinesische Wirtschaft aus?
Ja, im Großen und Ganzen sehen wir natürlich schon eine Überraschung diesen Juli, dass die Analysten doch enttäuscht wurden vom aktuellen Zahlenreigen, sowohl was die Industrieproduktion anbelangt, nur ein Plus von 3,8%, aber auch die andere Seite, auf der Konsumseite, die Einzelhandelsumsätze nur um 2,7% gestiegen. Da war natürlich die Analystenschar doch etwas enttäuscht. Da hat man sich mehr darunter versprochen, weil die Weichenstellung ja eigentlich schon im Mai, Juni stattgefunden hat, wo man dann eher der Vermutung nahegelegt hatte, dass China doch schneller aus diesem Covid-Tal herauskommt als die westlichen Aktienmärkte. Hat das auch gesehen, wenn man den chinesischen Index mal verglichen hat mit den europäischen und US-Marktbarometern, dann ist China seit Anfang Jahr doch deutlich besser abgeschnitten. Und ja, dementsprechend, sage ich mal, jetzt nicht enttäuscht, aber doch unentschieden waren die Reaktionen heute Morgen in Asien, wie man diesen Zahlenreigen denn genau zu interpretieren hat.
Naja, was mir so spontan einfällt, es ist ja ein ordentliches Plus. Also wir sprechen hier von nur 5,7% oder Industrieproduktion, sagtest du ja, 3,8% Wachstum. Es ist ja ordentliches Wachstum, nur die Analysten hatten einfach mehr erwartet. Obwohl gefühlt würde ich sagen, wir haben ja viele Interviews vom Börsenradio mit Vorständen von börsennotierten Firmen und ich höre immer das Argument, ja, wegen dem Lockdown haben wir keine Ware gekriegt in China und dann wieder Lockdown, wieder Lockdown, wieder Lockdown.
Ja, die sehr restriktive Covid-Politik in China hat man natürlich schon gemerkt, vor allem natürlich auch in Bezug auf die Lieferketten, aber natürlich auch immer eine Frage der Priorisierung, was zuerst abgearbeitet wird. Aber wir haben natürlich ein Wachstumsziel von 5,5% in China, ein jährliches Wachstumsziel. Und das liegt natürlich schon deutlich tiefer als die Jahre zuvor. Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, wo wir eigentlich immer gesagt haben, naja, wenn China ein Wachstum von unter 7% generiert, dann zittert die Weltwirtschaft. Dann sind wir natürlich deutlich tiefer. Aber was man sicherlich auch feststellen kann, ist, dass natürlich Chinas Zentralbank eigentlich eine diametral entgegengesetzte Politik verfolgt als jetzt eine FED oder auch eine EZB, denn die chinesische Zentralbank hat bereits im Mai den Leitzins für 5-jährige Kredite, der die Referenz speziell für den Hypothekenmarkt ist, um 15 Basispunkte auf 4,45% gesenkt und hat damit schon signalisiert, dass man zusammen mit einer Regelentspannung für die Kreditvergabe zur Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen eben diesen Sektor unterstützen möchte, um somit eben auch so ein bisschen wirtschaftlichen Schaden durch diese Covid-Politik, die man da gefahren hat, zu kompensieren. Und jetzt hat man die Zinssätze für die einjährigen Refinanzierungsgeschäfte gesenkt. Also hier geht es jetzt bei der aktuellen Zinsmaßnahme eher um den Interbankensektor, um dort entsprechend die Liquidität im Bankensystem zu kontrollieren. Und ich meine, China hat mehrere Baustellen, das sehen wir auch, allein schon in den Tagesnachrichten auch. Wenn man sich eben natürlich die Lieferkettenproblematik anschaut, wenn man sich den Immobiliensektor anschaut, wenn man sich durchaus letzten Endes auch ein bisschen den chinesischen Konsumenten anschaut, der durchaus auch natürlich derzeit den Gürtel enger schnallt und das Geld auch nicht mehr so locker sitzt bei Konsumgütern, vor allem auch bei Luxusgütern oder auch Automobilen, wenn es um größere Investitionen geht, als in der Vergangenheit.
Ich möchte nochmal die Anlegerstimmung ansprechen, die du vorhin so erwähnt hast. Sie ist ja wieder pro China. Das heißt, die Börsen in China laufen besser als bei uns und in den USA. Warum ist die Wirtschaftslage anscheinend gar nicht mal so wichtig, sondern eher die Entscheidungen der Regierung?
Ja, zum einen sehen wir natürlich, dass die Anleger auf einer Suche nach Diversifizierung sind, um das Portfolio auszubalancieren. Da hat sich eben gezeigt, dass gerade eine sehr starke negative Korrelation gibt zwischen China, dem CSI 300 und dem S&P 500 beispielsweise. Und da kann man eigentlich sehen, dass die chinesischen Aktien durchaus zur Diversifikation eines globalen Anlageportfolios taugen. Und das kann man auch im historischen Vergleich sehr lange zurückverfolgen. Wir haben derzeit mit einer Durchschnittskorrelation von nur 0,12 zwischen USA und China zu tun. Und das ist natürlich aus portfoliotaktischen Gesichtspunkten eine ganz interessante Entwicklung oder auch ein ganz interessantes Merkmal, was für chinesische Aktien spricht. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass wir wieder verstärkt Anlegerzuflüsse in chinesischen Aktien haben. Und das führt eben dazu, dass natürlich sowohl die klassischen A-Shares, die Festland-chinesischen Aktien von den internationalen Anlegern jetzt in den letzten Monaten auch deutlich zugelegt haben wieder. Also eine sehr starke Nachfrage nach diesen Unternehmen gegeben ist. Und ich glaube, das gepaart macht natürlich den chinesischen Finanzmarkt interessant. Und was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, wurde gerade eben angesprochen, die Politik oder die Bedeutung des Regierungseinflusses in den chinesischen Kapitalmarkt. Und das ist sicherlich auch die aktuelle Nachrichten, die wir heute früh bezogen haben, kann man sicherlich auch ein Stück weit dahin interpretieren, dass der 20. Parteikongress bevorsteht im Herbst und sicherlich die Regierung hier auch getrieben ist, eine gewisse Stabilität innerhalb der Gesellschaft zu sorgen und eben auch quasi in den nächsten Zyklus in einem relativ friedlichen und wirtschaftlich ausgewogenen Umfeld starten zu können, weil natürlich auch der Support innerhalb der Bevölkerung hier für das ganze System oder für die systemische Gemengelage wichtig ist. Und wenn man sich gerade anschaut, was im Immobilienmarkt gerade passiert, wo wirklich im relativ großen Umfeld zu Erschütterungen gekommen ist, die bis in den Bankensektor hinein zu spüren waren, auch das Thema Arbeitslosigkeit, vor allem in den jüngeren Kohorten von 18 bis 24 ansteigt. Das heißt, da gibt es schon einige sehr komplexe Gemengelage, wo aus Sicht der Regierung etwas getan werden muss. Und das, was wir jetzt sehen an der Zinsfront, beziehungsweise auch an weiteren Wirtschaftsfördermaßnahmen, nenne ich jetzt mal, sind sicherlich schon, könnten als Vorboten darauf zu interpretieren sein, um einfach mehr Stabilität in die Wirtschaftsplanung hier reinzubekommen.
Also Xi braucht also Ruhe im Karton Chinas. Kann ich den jetzt als Anleger chinesische Aktien direkt kaufen?
Nee, der Zugang zu den klassischen chinesischen Aktien wurde vor einiger Zeit gelockert, was zur Folge hat, dass eben auch westliche Anleger mittlerweile chinesische Aktien kaufen können. Allerdings ist es nicht einfach, es ist auch nicht günstig und natürlich vor allem auch die Großinvestoren vorbehalten. Deswegen muss man sich Vehikel suchen, wie man eben über Umwege, wenn man in diese proprietären sogenannten China A-Shares investieren möchte, muss man sich eben Wege bzw. Anlagevehikel suchen, die das dann eben auch für den Privatanleger möglich machen.
Also von Tobel hat jetzt ein Vehikel sozusagen, ein Strategiezertifikat, nennt sich China New Vision Index. Wie ist die Zusammensetzung des Indexes?
Ja, die Idee dahinter oder die Anlagestrategie basiert in erster Linie darauf, dass die Reformmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung, die auch innerhalb der langen Wirtschaftspläne abgebildet werden, interessante Anlagemöglichkeiten bieten. Das haben wir jetzt auch im Gespräch ein bisschen herausgearbeitet, dass die politische Komponente, gerade was die Unterstützung für einzelne Sektoren, was Investitionssteuerung anbelangt, auch die Steuerung des Bankensektors, ein sehr großes Gewicht hat in China. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, wenn diese Maßnahmen Erfolg zeigen, dann könnten eben chinesische Unternehmen eigentlich überproportional von diesen Fördermaßnahmen profitieren. Und dieses China New Vision Complex, der basiert letzten Endes darauf, dass man sich dieses politische Programm mal angeschaut hat und versucht eben daraus abzuleiten, welche Sektoren bzw. welche Geschäftsbereiche und Unternehmensbereiche, Wirtschaftsbereiche von diesen politischen Plänen am ehesten profitieren. Und da kristallisieren sich eigentlich zwei große Leitmotive heraus. Das eine ist die wirtschaftliche Autarkie, wo größere Unabhängigkeit vom Ausland, Importe reduzieren, mehr in eigene Forschung und Entwicklung stecken und die energetische Unabhängigkeit erreichen. Und das zweite Leitmotiv quasi ist zunehmender Wohlstand, also eine Wohlstandsreichung, eine Wohlstandsbereicherung der Bevölkerung. Reduktion der Arbeitslosenquote, Lohnwachstum, bessere Gesundheitsversorgung. Und diese zwei Leitmotive daraus abgeleitet, versucht man dann über, sag mal, Analysen von verschiedenen Sektoren im Grunde genommen zwei Themenkomplexe herauszudestillieren. Das ist zum einen quasi die sogenannten Grundgüter, das ist die Society Space, wie wir es nennen. Und der zweite große Komplex ist die Society's Vision, also das ist eher so der innovative Bereich, dort, wo im Grunde genommen die Zukunftstechnologien, Forschung und Entwicklung hingeht. Und da ist ein relativ komplexes Analysemodell dahinter. Und was am Ende des Tages heraus distilliert wird, ist eine finale Aktienselektion, wo auch gewisse Nachhaltigkeitskriterien zum Tragen kommen. Also dem ist auch letzten Endes hier schon nachhaltig mit eingeflossen.
Nenn doch mal ein paar Namen. Ich muss gestehen, obwohl ich mich mit Börse beschäftige, ich glaube, die bekannteste, die ich auch wirklich kenne und die jeder kennt, ist wahrscheinlich Lenovo.
Die Tencent.
Und die Tencent, ja.
Genau. Also wenn man sich mal die 10 größten Positionen anschaut, das ist eine Yadea Group, das ist eine Autel Intelligent Technology, das ist beispielsweise eine klassische China, ein A-Share, eine Wuhu Sangui Interactive Entertainment, das ist dann eher so der Society-Bereich. Dann haben wir eine Postal Savings Bank, wir haben eine Focus Media IT, eine Lenovo ist mit dabei. Und dann natürlich die großen Banken wie eine China Merchants Bank sicherlich mit drin, in Hongkong gelistet ist. Also am Ende des Tages, sagen wir, ist, glaube ich, wichtig, es sind viele exotische Namen drauf, die wahrscheinlich auch die wenigsten Privatanleger, die wenigsten Anleger kennen. Deswegen, glaube ich, ist ganz interessant, nochmal zu schauen, auf die Sektorenverteilung, was hier denn letzten Endes in diesem Index und dieser Strategie abgebildet wird. Und das sind natürlich zum Großteil zyklische Konsumgüter, das sind Technologieaktien, das ist der Finanzdienstleistungsbereich, aber auch Industrieunternehmen, Gesundheitssektor, Basiskonsumgüter, also relativ breit diversifiziert. Von der Allokation her haben wir 90% oder über 90% in China, 5% in Hongkong investiert. Also eigentlich eine sehr starke Fokussierung wirklich auf den chinesischen Binnenmarkt auch.
Heiko, ich danke dir. Dann quasi auf nach China über von Tobel.
Sehr gerne.